ich nenne es immer Beta und Alpha im Markt. Also Beta ist eigentlich nur den Markt, das wisst ihr ja, einfach nachzumachen, vielleicht für die Zuschauer, Zuhörer. Und Alpha ist sozusagen, wo ich mehr Performance als der Markt erreichen will. Und so habe ich auch meine ganze Asset-Allokation in meinem Vermögen aufgebaut, dass ich halt einen Beta-Teil habe und einen Alpha-Teil.
Willkommen zurück beim Künstens Podcast, heute Folge Nummer 15. Wie immer dabei, der Christian, grüß dich. Und heute haben wir einen sehr coolen Gast auf Besuch. Und zwar, ich fange mit seinem Namen an, der sagt euch wahrscheinlich gar nichts. Bastian Glasser, aka Basti von Talabox. So, ich fange mal an, dann lasse ich dich gerne ergänzen. Also 33 Jahre alt, ursprünglich aus Mainz. Du hast in Frankfurt studiert. Du hast dich sehr früh mit Online-Poker auseinandergesetzt. Und in der Zwischenzeit betreibst du eines der erfolgreichsten YouTube- und Instagram-Kanäle, was alles, was Finanzen angeht. Ach ja, und du bist ein sehr großer Bali-Fan. So, was habe ich noch vergessen?
Ja, M33 aus Berlin, stimmt schon mal. Single, ledig, also für die Damen da draußen. ansonsten ist mein Projekt oder mein Elevator-Pitch, sage ich immer so, ich zeige auf Social Media, wie ich an der Börse investiere und verdiene darüber Geld. Also einen modernen Job oder wie viele sagen, vielleicht Influencer, nicht die Krankheit, oder YouTuber. So schimpft mich mein Mitbewohner, wenn man das schimpfen nennen mag. Vielleicht ist es auch eine Auszeichnung, aber bei vielen kommt es ja immer komisch an. Genau, und meine Mission ist so ein bisschen, den coolen Online-Bankschalter zu bauen mit Financial Education, also finanzielle Allgemeinbildung. Bildung, das ist so mein Steckenpferd, und was ich ihm auch gerne sage für die Investmentbanker, was ihr hier beide wart, ich will das gute Goldman Sachs das Online-Banking werden. Ja, das ist vielleicht so über mich, ja. Und Bali mag ich auf jeden Fall, ja, das ist so, ich sage immer von Berlin nach Bali sozusagen, das sind meine zwei Favorite Destinations.
Aber womit hast du dann angefangen? Also zuerst Bali und dann mit deinem Projekt, das machst du jetzt schon mehreren Jahren, oder kam irgendwie Bali dann als bisschen so eine Belohnung, weil das Projekt auch gut lief?
Jein, beides. Die Story war eigentlich, wie ich zu dem Projekt gekommen bin. Ich bin eigentlich so reingestolpert eher. Ich war tatsächlich irgendwie nach meinem Studium reisen, habe vorher den Dezember, das war so Mai, bin ich reisen gewesen, habe ich so ein paar Videos gemacht über damals so P2P-Landing-Plattformen von den Sunburn-Brüdern, Landico, die es jetzt inzwischen nicht mehr gibt. War dann reisen irgendwo im Hostel in Ecuador und habe dann irgendwie mal meinen Bankaccount gecheckt und wie viel Geld ich eigentlich noch habe, ob ich mir noch leisten kann, irgendwo da rumzureisen, und habe dann gesehen, ja geil, da war irgendwie Geld überwiesen, und ich dachte, ja geil, irgendwie, ich habe so Videos vor einem halben Jahr gemacht und das kann man passiv Geld verdienen. Jetzt mache ich nicht nur 3-4 Videos, sondern ich mache einfach hunderte von Videos und dann bin ich quick rich. Ja, und dann ist so ein bisschen die Idee geboren, habe gesagt nach dem Reisen, okay, ich fokussiere das mal ein bisschen mehr, das Studium war gerade fertig, hat Lust und Muße, und so bin ich da langsam immer mehr reingestolpert, damals noch so zwischen nach dem Studium irgendwie wieder im Kinderzimmer bei meinen Eltern. Und ja, ich war dann aber während dem Studium, war ich schon einmal in Bali, also schon vor dem ganzen Projekt, und hatte dann Auslandssemester gemacht. Also ich habe auf Bali studiert, ja, ist möglich, fragen immer viele. Offiziell sagt man natürlich, ich habe in Indonesien Denpasar studiert, damit das nicht so flachsig klingt. Aber ja, und deswegen war da schon immer das Herz für Bali irgendwie so am Schlagen, weil ich da so einen anderen Lifestyle kennengelernt habe. Nicht so, was vorher mein Fokus war, Investmentbanker bei Goldman Sachs und Co. zu werden, Trader, und mich da irgendwie voll reinzustürzen, sondern so, okay, es gibt auch andere Needs sozusagen bei anderen Menschen auf der Welt. Und ja, das gepaart dann mit dem Reisen, mit Passivgeld verdienen, ist so ein bisschen der Kanal geboren. Und dann 2019, wo das Projekt auch schon sehr gut lief, habe ich dann irgendwann mal gesagt, wieso mache ich nicht diesen digitalen Lifestyle? Irgendwie im Winter gehe ich ins Warme nach Bali und im Sommer bin ich in Berlin und nehme dort die Festivalsaisons mit, den geilen Lifestyle, und habe dann auch festgestellt, 2019, safe ist möglich. Also Bali ist nichts anderes wie Friedrichshain mit kurzer Hose. Also wer diesen Lifestyle-Startup mag, Leute kennenlernen will, ist da auf jeden Fall richtig aufgehoben, und ich feiere es hart ab irgendwie. Und ja, das ist so, wie ich zu dem Kind gekommen bin sozusagen.
Erklär mal ganz kurz die Parallelen, die du da siehst zwischen Friedrichshain und Bali. Also das.
Also definitiv von dem Style der Leute. Es sind viele Australier, die so extrem überhipstermäßig sind. Man kann es haten oder lieben. Ich habe mich ja für Berlin entschieden, weil ich es auch ein Stück weit mag. Dann aber auch die Unternehmerkultur, Startup-Vibe, ist fast eigentlich noch gut. Viele Namen kennt man eher aus Berlin, aber auch was so die Leute angeht. Man hat dort die ganz jungen Leute oder die ganz am Anfang stehen, die irgendwie gerade ihren Freelancer-Job machen, vielleicht reisen waren und dann Bali lieben kennengelernt haben, dort im Coworking-Space vielleicht ihre ersten Jobs haben, anderen aushelfen. Dann gibt es so Leute, die schon Projekte haben im mittleren bis größeren Bereich, sei es Leute wie ich, ganz viel Dropshipping, Amazon FBA, Reiseblogger, Influencer, hübsche Damen, sehr viel auf jeden Fall. Also da wird man auf jeden Fall fündig, sage ich mal. Und aber auch krass brutal erfolgreiche Leute, die entweder schon ausgesorgt haben, irgendein Startup eine App verkauft haben, die einfach nur zurückgeben. Dann teilweise ist man ja echt in irgendwelchen Kreisen. Ich war dann irgendwie, habe ich auch gute Leute kennengelernt, die riesen Firmen schon aufgebaut haben, bin dann in irgendwelchen Partys gelandet, habe mich mit denen connected, habe darüber echt coole Insights bekommen, krasse Stories wie zum Beispiel irgendwelche aus USA, irgendwelche krassen Influencer, die ich so gar nicht kannte. Waren wir abends essen in so einem Restaurant und auf einmal kamen vom Nachbartisch irgendwelche Leute an und wollten Fotos mit dem machen. Ich so, hey, who the fuck ist das eigentlich? Und so schnell kann es da so gehen, dass du die Leute, die gerade anfangen, treffen, aber auch irgendwie die ganz Großen. Also da sehe ich so ein bisschen die Parallelen, glaube ich, zwischen Bali und Berlin. Vielleicht kommt man nicht so ganz so einfach an die höheren Stakes hier in Berlin ran, aber trotzdem, das Spektrum ist da echt so komplett vertreten, auf jeden Fall.
Warst du schon mal auf Berlin, Christian?
Was sagst du?
Bei Berlin, Bali.
Bali, nee, ich war noch nie da, nee, ich war noch nie da. Aber ist natürlich immer so, man hört natürlich immer viele Bali-Stories. Ist ja so ein bisschen früher damals, ich weiß nicht, so hier in Deutschland, gehen halt alle immer so nach dem Abi, gehen so ein Jahr nach Australien, dann ist irgendwie mal entweder davor oder danach ist dann so das Warmwerden in Bali oder sagen wir mal, wenn man dann zurückkommt, macht man da die Station, da könnte man natürlich so ein Bali-Bisschen was erzählen, aber ich war selbst noch nie da. Habe aber sehr viel Gutes gehört, aber auch irgendwie, dass es so ein bisschen, so ein bisschen an manchen Stellen auch teilweise ein bisschen so dreckiger wird, das Meer und so weiter. Das habe ich auch viel gehört, so viel Umweltverschmutzung auch. Das hört man auch, aber sonst halt viel Gutes, ne, wie du auch erzählst. Viel los, viel, viel coole Leute. Man hört halt manchmal hört man halt so ein bisschen Ballermann irgendwie für die Australier, ne?
Ja, also definitiv, also kann ich bestätigen, es gibt so. Ja, ich würde auch sagen, wie in Berlin verschiedene Viertel. Es gibt halt sozusagen das Friedrichshain, dann gibt es so U-Boot, wo so eher so meditativ Find Yourself irgendwie ist, so Selbstfindung. Das ist dann eher so im Norden. Vielleicht würde ich das mit Prenzlauer Berg ein bisschen vergleichen. Dann gibt es halt diese Partyviertel. Das RAW-Gelände in Berlin ist so ein bisschen cooler. Da sind die Australier, die wirklich den Ballermann da machen. Also ich glaube, jeder kann dort was finden, was er finden möchte. Aber es stimmt schon, ich war das erste Mal vor 6, 7 Jahren da war es echt noch ruhig. Und jetzt ist so, ja, jeder war mal da, jeder will mal hin. Ist so wie mit vielem, glaube ich. Wenn zu viel ist, wird es dann nicht mehr geil. Mir gefällt es noch, für viele ist schon zu viel. Ich glaube, das muss dann jeder selbst entscheiden. Es ist so, wie man sich ein Bild von einer Person macht, die man eigentlich gar nicht kennt, aber man hat mal einen Zeitungsartikel darüber gelesen. Das wäre, glaube ich, auch falsch, sich vorher deine Meinung zu bilden, wenn man es nicht selbst getan oder gehört oder gesehen hat.
Aber auf jeden Fall hast du dann gelernt, dass man mit Australiern nicht feiern gehen soll. Das ist auf jeden Fall meine Erfahrung. Sind waren mir immer eine Stufe zu krass.
Also die werden dann auch die Kuta Cowboys genannt.
Also dann ein bisschen weg vom Fahren, weil sonst wären wir alle hier nostalgisch. Zumindest. Ja. Ich sehe bei Basti auch, da sind die Augen, die schon ganz traurig sind. vielleicht ein bisschen zurück zu Talabox. Also du meinst, du hättest mit P2P angefangen. Wie kam es also, dass man jetzt sagt, ja, ich habe mit ETFs oder mit Aktien angefangen, kann ich ja verstehen, aber P2P ist ja schon relativ nischig, ne? Wie bist du da rangekommen? Durch Freunde? Du hast das einfach spannend gefunden?
Gute Frage, wie ich so die ersten Berührungspunkte habe. Also tatsächlich angefangen habe ich ja mit Poker, bin dann rübergekommen über das andere, aber das können wir ja gleich nochmal näher auf eingehen. P2P-Kredite kamen irgendwie, weil ich immer versucht habe, neue innovative Investitionsmöglichkeiten zu finden. Also das klassische verstaubte Sparbuch war schon nicht so von Interesse für mich, schon niemals. Und dann kam ich dann halt, habe erste Tests gefahren. Ich glaube, die ersten Plattformen waren damals auch Aux Money, wo ich dann einfach gesehen habe, okay, ich habe mir damals wirklich noch manuell die Projekte durchgelesen, was machen die, wofür wollen die das Geld haben, habe dann meine Strategien entwickelt und hatte richtig Bock drauf gehabt und habe mich halt immer mehr reingefuchst und habe halt so gesehen, okay, man kann da 10% Rendite machen, also was stand da vorher da, was man im Endeffekt dann bei Aux Money oder Lendico der Plattform gemacht hat, war weniger, weil es da halt noch keine Sicherungspools gab und ja, habe mich da halt mega für interessiert, habe währenddessen damals auch noch studiert und habe meine Masterarbeit über die Finanzierung, über P2P-Kredite für KMUs geschrieben, also kleine und mittelständische Unternehmen. Und ja, hatte dann damals sogar die Überlegung, ey, ich mache eine eigene P2P-Plattform auf. Zum Glück habe ich es nachträglich nicht gemacht. Ich glaube, ich wäre Doktorand worden von den Plattformen jetzt, die dort aus dem Boden gesprießt sind. Aber es war schon mal so ein erster Deep Dive für die Fintech-Szene für mich und ich habe mich eh schon immer damit beschäftigt und hatte da Bock drauf, neue Dinge zu entwickeln, anders zu machen, wie bestehende Konzepte. Und da war so das P2P ja eigentlich so das perfekte Paradebeispiel, weil das damals so genau angefangen hat irgendwie und ich den Trend da so mitgenommen habe, irgendwie nach der Pokerwelle und dem Forex-Trading.
Aber erzähl mal kurz ein bisschen zu P2P. Was hat dich denn da so gereizt? Also sind das die höheren Renditen? Sind das irgendwie, dass es quasi so ein neuer Markt war, was ich da entwickelt habe? Was hat dich da so an dem Thema speziell gereizt?
Definitiv die Rendite. Da wäre ja gelogen, wenn das irgendwie nichts davon wäre. Dann dachte ich auch so ein bisschen, okay, Kredite von privat für privat, man schandelt den die Bank als Mittelsmann aus, da bleibt mehr Kuchen sozusagen für den Kreditnehmer und Investor übrig. Und das dachte ich, okay, das ist auch so ein neues Konzept, so wie die Nachhaltigkeit. Und hey, das ist cool, damit kann man den Leuten wirklich helfen. Das ist ein Mehrwert, eine Verbesserung für alle Beteiligten, außer für die Banken vielleicht, die dann irgendwie die Butter vom Brot genommen bekommen. Und das waren so die ausschlagenden Argumente. Und natürlich dann dachte ich, okay, wie kann ich daraus für mich ein Geschäftsmodell machen, weil das Interesse ist ja irgendwie da. Das ist ein Need. Wie kann ich sozusagen mit meiner Interesse, Expertise jetzt vielleicht daraus ein eigenes Geschäftsmodell machen? Also das ist immer auch so ein Hintergrund, wie, jetzt kann ich nicht alle abzocken, aber wie kann ich da ein faires Businessmodell draus machen, das sich profitabel irgendwann trägt? Das waren so, glaube ich, die Hauptpunkte, die mich dann so getriggert haben, sich mehr damit zu beschäftigen. Und dann einmal, wenn ich irgendwas mache, bin ich meistens immer mit 120% dabei. Autodidakt bringt mir das selbst bei, Trial and Error, und habe gesehen, okay, es funktioniert. Klar, es gab Ausfälle. Die Plattformen, mit denen ich gestartet bin, haben jetzt auch nicht mehr oder nutze ich jetzt nicht mehr, aber es hat sich dann immer weiterentwickelt und umso mehr ich drin war, umso mehr profitabler das war, umso mehr dachte ich, okay, wie hebt man das auf das nächste Level und macht das geil? Das waren so eigentlich die Gründe, warum ich da mehr eingestiegen bin, ja.
Aber ich finde es, also ich weiß jetzt nicht, was du anmangelst, wie es Christian, aber ich habe ja selbst auch in P2P investiert und ich finde es ein super spannendes Sektor. Da muss man ja auch den Unterschied machen zwischen P2P und Verbrauch oder an so kleinen Unternehmen. Unternehmen richtig cool, weil man da trotzdem ja und Unternehmen unterstützen kann, die man so täglich benutzt, sei es eine Bäckerei, einen Radladen und so weiter, wenn die mal kurzfristig ein bisschen Cashbedarf haben. Aber gut, ja, wenn die Wirtschaft umschwenkt, dann ist es ja eine andere Sache, ob es noch gut ist oder nicht als
rein. Ja, safe.
Also, aber ich fand ja genau, also ein bisschen wie du, Basti, ne? So, das zu zählen, also coole Renditen und man macht trotzdem ein bisschen was Gutes.
Definitiv, das war so ein bisschen auch meine Denkweise und dann hatte ich zum Beispiel zur gleichen Zeit damals auch sehr viel noch in Crowdfunding investiert, was da nicht so gelaufen ist mit den nachreichenden Darlehen, sprich man ist nur als Letzter in der Nahrungskette, wenn da irgendwie was mal flop geht, dann wurden dann halt irgendwelche alten GmbHs fallen gelassen, in neuen Hüllen gemacht und die Profi-Investoren haben sozusagen die kleinen Fische rausgedrückt und bei den P2P-Krediten war das dann halt so, okay, da sind die Institutionellen jetzt ein bisschen rausgedrückt, das funktioniert da nicht so, zumindest in Deutschland derzeit noch so, in den USA war das ja noch ein bisschen anders mit Lending Club und Prosper oder wie die heißen, da waren ja irgendwann die Profis auch drin und dann mit so einem Auction-Verfahren, also so ein Bietverfahren, also ja, deswegen, das war der Grund, warum ich dann so auf die P2P-Kredite gekommen bin, aber natürlich hat sich das jetzt auch immer wieder weiterentwickelt, wie du es auch schon angesprochen hast mit der aktuellen Situation, dass es natürlich jetzt immer wieder schwieriger wird, wenn man einfach nur mal ja, normal denkender Mensch ist, dass auf einmal viele ihren Job verlieren und Kurzarbeit sind, vielleicht einen Kredit aufgenommen haben oder irgendjemand muss sie aufgenommen haben, zurückzahlen muss oder sei es Unternehmen wie die kleine Bäckerei als das Beispiel von dir, dass das natürlich irgendwann Ausfälle gibt, ist es klar, dass die höher werden, ist auch klar, dass die Risikopuffer, die es gibt, die aufgebraucht sind, ist auch klar, also dass man einen Verlust hat. Aber ich glaube, das ist vielleicht gerade mal gut, dass es passiert, dass die Leute, dass das Risiko ein bisschen bewusster werden, dass diese 12% nicht irgendwie vom Baum gepflückt werden und der steht immer da und der ist unendlich leer zu fegen sozusagen.
Aber was ist denn deine Rendite, die du dir so als womit wärst du denn happy, sag mal, unter Berücksichtigung des Risikos, wenn es immer eine Rendite-Risiko-Abwägung ist? Wo würdest du dann am Ende des Tages sagen, okay, wenn ich die Rendite mit P2P mache, dann bin ich fein. Das ist da so meine Target-Rendite.
Alles, was eine zweistellige Rendite hat, plus 10. Auf einigen Plattformen oder den meisten habe ich es auch erreicht. Bei Auxmoney damals nicht, bei Lendico auch nicht. Ich habe es jetzt, glaube ich, leider nicht hier im Kopf. Bei Bondora ist es ein bisschen so, weil ich da das auf diesem Standardding habe mit 6,75%, ist es, glaube ich, knapp unter oder bei 9%. Also 10% ist auf jeden Fall so eine Rendite, wo ich sage, ja, das ist geil. Ist aber auch mehr Risiko als viele anderen Assets in meinem Portfolio und deswegen auch maximal nur mit 10% gewichtet und dann aber auch über 6 Plattformen verteilt. Und in den Plattformen halt auch nochmal sehr deep aufgeteilt. Also dass eigentlich einzelne Kreditprojekte wahrscheinlich 0,0005% vom ganzen Anlagevermögen ausmachen. Also selbst wenn eine komplette Plattform ausfällt, ist es für mich eigentlich egal. Also es ist natürlich schade um das Geld, aber ja, ich würde jetzt nicht davon sterben oder verhungern.
Du hast gerade was Spannendes gesagt, wenn ich das richtig verstanden habe, bei Bondora, also ich selbst habe das nie benutzt. Du meintest, da gab es einen 6 oder 6,5%. War das eine festgelegte Rendite, die man auf jeden Fall bekam als Investor? Also war die festgesetzt oder was war das genau?
Ja, es gibt ja so zwei verschiedene Arten bei Bondora. Einmal gibt es diesen Pool, wo man einfach sein Geld in den Topf wirft und dann macht Bondora alles sozusagen damit. Die geben dann ein bisschen weniger Rendite aus, weil sie natürlich sich dann noch mehr abschöpfen von der Rendite, um so Sicherheitspools auszubauen, immer liquide zu sein. Also eigentlich so ein bisschen wie so ein P2P-Fonds schon, eigentlich nicht wie P2P-Investing. Die Plattformen entwickeln sich immer mehr in die Richtung, auf jeden Fall generell. Und da war halt auf jeden Fall nur eine festgeschriebene Rendite, also versprochen, erwartete Rendite, spricht man ja eher von 6,75%. Und bei dem Portfolio Pro ist es halt, kann man halt selbst das Portfolio zusammenstellen und da ist halt Sky the Limit von irgendwie 200% für diese Daily Loans auf Jahr gesehen, bis hin zu, okay, ich möchte irgendwie ganz safe investieren, 6%. Ich habe das mal als Tagesgeldersatz in Anführungszeichen genutzt, aber auch nur zu einem Fünftel, weil es mal sehr liquide war. Aber mir war das schon bewusst klar, wenn es so eine Art Banken-P2P-Run gibt, dass natürlich dann die Liquidität austrocknet und dass das Geld nicht immer so schnell rausgeht. Deswegen auch nur ein Fünftel habe ich zum Beispiel aber jetzt zum Zeitpunkt kurz vor der Krise auch schon peu à peu rausgezogen und jetzt aktuell nicht mehr als P2P, als Tagesgeldersatz, was ja viele machen, was man auf jeden Fall nicht tun sollte oder zu viel Geld rein investieren, ja.
Aber es ist ein spannender Punkt auch, wenn man ein bisschen hier von der Rendite spricht, weil du meinst dann, okay, dann bekommt man 6-7%. Dann ist auch die Frage, ja, warum soll man dann nicht anfangen, in ETF investieren, ne? Der dann in den letzten Jahren so ein MSCI World ähnliche, wenn nicht leichtere, bessere Rendite hatte und trotzdem wahrscheinlich ein bisschen schwächeren Risiko.
Genau aus dem Grund bin ich, also mich würde es niemals in so ein P2P-Ding reinbekommen, weil ich mir halt sage, okay, das Risiko ist halt enorm hoch, aber auch der Ertrag ist halt gecapped, ne? Also, weil du willst ja jetzt nicht auf einmal 20% im Jahr machen, sondern du machst halt, wenn es gut ist, 10%. Aber wenn es schlecht ist, machst du halt auch nichts oder weniger. Ja. Oder verlierst sogar Geld. Da sag ich mir, komm, dann lieber irgendwie ein paar Aktien oder so. Oder halt Krypto, weil da ist zumindest, da kann ich zwar auch alles verlieren. Ja. Aber da habe ich wenigstens auch mal eine höhere Upside, die halt eben nicht nur 10% im Jahr, sondern halt vielleicht auch, I don't know, ja. You never know. Aber P2P. Da habe ich mich noch nie so mit angefreundet. Aber es ist spannend, mal drüber zu sprechen, weil ich frage mich halt auch, wie läuft das eigentlich ab? Also wie wird da eigentlich jemand, der sich einen Kredit nimmt, wie wird der geprüft, ob der jetzt liquid ist oder kann da wirklich jeder sich einfach einen Kredit nehmen? Also wie identifiziert er sich? Was gibt er für Daten an?
Also das ist natürlich von Plattform zu Plattform inzwischen stark unterschiedlich. Am Anfang waren das wahrscheinlich schlechtere Kreditscoring, als das so eine klassische Bank wahrscheinlich gemacht hat, die dann gesagt hat, okay, da gibt es keinen Kredit. Und früher hieß es ja auch so, ja, alle, die keinen Kredit bei einer Bank bekommen, die gehen einfach zu solchen Plattformen und kriegen das da so quasi umsonst hinterhergeworfen. Ganz böse gesagt, wahrscheinlich bei einigen Plattformen, ohne jetzt eine Plattform im Namen zu nennen, irgendwie war das wahrscheinlich auch so oder einige von denen sind deswegen wahrscheinlich auch untergegangen, weil sie dachten, okay, Quick Money einsammeln und dann unsere Profite abschöpfen. Aber inzwischen haben sich diese Kredit-Scoring-Verfahren, Aufnahmeverfahren natürlich stark verbessert. Die Plattformen selbst machen das auch kaum noch. Die haben dann natürlich irgendwelche Kooperationspartner, die irgendwie schon bestanden haben in den jeweiligen Ländern. Ostblock ist ja sehr stark vertreten. Sprich, die gehen dann wie so zu normalen Bankfilialen, die Leute werden dann geprüft. Von den klassischen Prüfungsverfahren, wie viel Einkommen hast du im frei verfügbaren Einkommen zu dem Kredit, den du zurückzahlen musst, also was man eigentlich auch bei einer Wohnungssuche sozusagen angeben muss, bis hin zu wahrscheinlich Social Profiling, was wahrscheinlich immer mehr geht. Datenschutz im Ostbereich sieht wahrscheinlich ein bisschen anders aus als in Deutschland. Da ist das wahrscheinlich nicht so. Deswegen gibt es da ja auch gerade mehr Renditen, aber auch, weil die Leitzinsen da höher sind. Also die Prüfung geht schon immer weiter, das ist jetzt im privaten Bereich und dann, wenn wir in den KMU-Bereich bekommen, dann wird es natürlich nochmal interessanter, okay, wie viel, Securities haben die, also Loan-to-Value sagt man da immer, wenn die einen Kredit von 75.000 Euro wollen, was können die hinterlegen als Wertanlage, irgendwie vielleicht Maschinen, 100.000, bei der Plattform Estate Guru ist natürlich sehr schön, da werden halt immer Immobilien als Sicherheit hinterlegt, das ist natürlich das Coolste, weil die dann natürlich dann veräußert werden kann, in so Zeiten mit einer Krise natürlich schwieriger, deswegen nimmt man dann so den No-Loan-to-Value, der halt bei 60% liegt, nur 50%, selbst wenn man da irgendwie die Marge abrechnet für den Inkasso-Prozess und so weiter, dass man dann noch im Plus, Minus, Null ist. Dauert natürlich sehr lange, wenn man das jetzt auch aktiv gerade mitverfolgt. Aber ich juck mich gar nicht, die übernehmen das Ganze ja für mich. Also es gibt halt verschiedene Verfahren, wo man sich dann halt gucken muss, was passt einem. Oder auch bei der E-State Guru gibt es dann natürlich dann erstrangig, zweitrangig, drittrangig. Ich möchte natürlich nur erstrangig sein. Ich möchte nicht irgendwie als Dritter am Ende bedient werden, wenn alle sich so vom Kuchen bedient haben und mein Geld weg ist. Also ich nenne es immer Beta und Alpha im Markt. Also Beta ist eigentlich nur den Markt, das wisst ihr ja einfach nachzumachen, vielleicht für die Zuschauer oder Zuhörer. Und Alpha ist sozusagen, wo ich mehr Performance als der Markt erreichen will. Und so habe ich auch meine ganze Asset-Allokation in meinem Vermögen aufgebaut. Also ich habe einen Beta-Teil ab und einen Alpha-Teil. Ein Teil mein Portfolio als, ich nenne es immer Beta und Alpha im Markt. Also Beta ist eigentlich nur den Markt, das wisst ihr ja einfach nachzumachen, vielleicht für die Zuschauer oder Zuhörer. Und Alpha ist sozusagen, wo ich mehr Performance als der Markt erreichen will. Und so habe ich auch meine ganze Asset-Allokation in meinem Vermögen aufgebaut. Also ich habe einen Beta-Teil ab und einen Alpha-Teil.
Genau, dann lass uns mal sofort zu deinem Alpha-Teil hingehen, weil da bin ich persönlich sehr neugierig. Ich sehe hier von deinem kleinen Artikel, den du für uns geschrieben hast, über wen du bist und wie du eigentlich Geld anlegst. Du hast nur 5% in Aktien. Ich war da sehr überrascht. Ich dachte, da hättest du wesentlich mehr. Und du hast 5% in Kryptos. Ja. So, mein Annahme ist, das ist eine einzige Alpha, ne? Oder hast du uns da irgendwas
verschwiegen? Nö, das ist sozusagen mein Alpha.
Warum nur so wenige Aktien? Gibt es da einen bestimmten Grund? Oder, also ich sehe, dass du auch trotzdem stark passiv investiert bist, also was ja auch Christian und meine Vorliebe ist. Aber ich zum Beispiel, obwohl ich ein großer ETF-Fan bin, habe trotzdem so zwischen 10% und 20% in meinen Aktien, weil das auch Spaß macht.
Warum ist eigentlich ganz einfach zu erklären mit einem Wort Zeit. Zeit ist das Einzige, was ich nicht skalieren kann und die fairste Gut der Welt ist, weil jeder hat gleich davon viel. Selbst ein Warren Buffett, selbst weiß ich was, Ray Dalio, die haben alle gleich viel Zeit. Und ich weiß für mich, dass ich zu meinem jetzigen Zeitpunkt mit dem Vermögensstand, den ich habe, mehr mein Vermögen skalieren kann in eigenen Unternehmungen, Startups, Kooperationen und so weiter und so fort, als wenn ich tagtäglich Stunden dafür aufbringen müsste, die beste Aktie rauszufinden, das nächste Amazon, das nächste Facebook. Und auf der anderen Seite, ich habe nicht mehr die Muße dazu, es fixt mich jetzt nicht mehr so an. Klar, mal so ein kleines Spaßbett mit einem Kollegen hier, Tesla oder sowas, 500 Euro da. Jetzt geht es ja mit diesen ganzen Neon-Brokern relativ einfach. Jetzt nicht, dass ich da Stunden und Tage mit verschwende. Also ich meine, das Hobby Schlafen bin ich kurz davor aufzugeben, aber mehr geht halt nicht. Und da ist mein Spaß und meine Muße echt tatsächlich mehr in Unternehmungen. Wie kann ich Leuten helfen, sich selbst zu perfektionieren, skalieren oder was sind die Buzzwords wieder rumzuwerfen. Tatsächlich das, also ich habe keine Zeit, deswegen passiv, automatisch, damit ich in Bali auch noch surfen kann. Ich mag es dann immer mit einem Kollegen, der zum Beispiel in der IT-Branche relativ drin ist und der hat dann halt immer so geile Insights und meint so, ey, ja, von der Firma, die Datenbanktechnologie, die nutzen wir, ey, das ist mega geil. Oder der meint dann so, ey, Ant Financials von Alibaba, die Ausgründung der Pay-Service, ey, das könnte mega nice sein, lass das mal angucken. Und dann mit einem anderen Kollegen, der im Amazon FBA stark unterwegs ist, der sagt dann immer so, hier, ja, guck mal, HelloFresh und bla, das und hat dann vielleicht da Insights oder hat irgendwelche Warenwirtschaftssysteme von Firmen genutzt oder CM-Systeme, wo er weiß, die in der Praxis geil sind. Das sind dann so Sachen, wo ich vielleicht selbst nutze irgendwie oder ich sage immer so schön, welche Firma beliefert beide Seiten des Krieges mit Waffen? Also es ist scheißegal, ob Audi jetzt irgendwie gewinnt oder irgendwie BMW, sondern wer ist sozusagen der, ja, im Goldrausch, der die Schaufeln stellt und vermietet und die anderen schuften sich ab. Also ich versuche immer strategisch clever mich aufzustellen. Das mag ich mehr.
Ja, und momentan hat man ja wieder so ein bisschen das Gefühl bei den Aktien, dass man da im Zweifel gar nicht so viel Research braucht wie früher, weil irgendwie momentan, du guckst dir an, jeder IPO geht hoch. Das ist irgendwie wieder so ein bisschen Goldfieber-Stimmung, die da wieder ausbricht, ne? Was auch teilweise schon so ein bisschen ja auch nachdenklich macht, ne? Wenn man das dann auch, okay, wie nachhaltig ist denn das eigentlich, ne? Wenn ich mir jetzt wieder Airbnb angucke, ne, 140%, ne? So.
Ja, aber es wird halt immer schneller, das sieht man ja auch irgendwie, wie Firmen immer schneller wachsen, so sind die Märkte immer schneller, der Wohler-Index, der schießt da manchmal durch die Decke irgendwie. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber beschäftigt ihr euch dann so viel mit Aktien oder du, Raphael, weil du meintest, dass du dich wunderst, dass mein Anteil so klein ist, hast du so ein riesen Aktienportfolio und willst deiner Geheimtipps raushauen, die ich mir aufschreiben kann?
Nee, also ich tatsächlich, ich interessiere mich stark für Aktien, aber jetzt ohne meine ganz anderen Aktien zu setzen, weil ja, ist auch ein Zeitfaktor und ich habe jetzt auch keine Lust, dann jeden Tag eine Stunde da zu gucken, ob die ja. Aktie Sinn macht oder wo ich hier noch irgendwas. Also ich mag dann so 3, 4, manchmal 5 Aktien in meinem Portfolio zu haben und ich halte die dann meistens ein paar Monate, vielleicht manchmal 2, 3 Jahre, aber in größerem Stand dann noch immer in ETFs, weil ich finde einfach Aktien spannend, auch zu sehen, also ich stelle mir oft die Frage jetzt zum Beispiel bei Airbnb, ne? Also persönlich super Fan von der Firma, ja, aber die ist für mich viel zu hoch bewertet, wenn man alleine die Umsätze sich anschaut, auch wie der Markt sich entwickelt, die haben auch so regulatorische Probleme, die nicht ganz gelöst sind, bin ich einfach, ja, klar, ich hätte Bock, eine Airbnb-Aktie zu besitzen, aber nicht zu jedem Preis, ne?
Ja, das ist, glaube ich, richtig, ja.
Das heißt, ich verbringe dann nicht super viel Zeit, aber schon mal gelegentlich so ein bisschen Zeit zu gucken, wow, welche Aktie würde ich mir dann eigentlich kaufen wollen und zu welchem Preis so. Aber eben nur in Sektoren, wo ich mich ein bisschen auskenne oder zumindest interessiere. Also jetzt, keine Ahnung, irgendeine FMCG kenne ich mich gar nicht aus. Und da will ich dann auch Finger davon lassen, weil da verstehe ich auch nicht ganz, wie die Margen zu sehen und so weiter.
Ja, ich glaube, das ist ein guter Punkt, den du angesprochen hast, dass man vielleicht, das habe ich auch schon bei mehreren jetzt gehört, dass man nicht mehr so diese Aktienanalysen oder sowas liest, sondern irgendwie sich Produkte und Firmen raussucht. Da hat man vielleicht so einen kleinen, also nur vor der Haustür, aber die man wirklich selbst tagtäglich im Leben nutzt irgendwie. Und dann ist es, glaube ich, auch ganz cool, wenn man da irgendwie immer so eine Dividende vielleicht sogar bekommt oder das machen ja Aktien mit Kopf der Kolja oder der Sparkoyote irgendwie so auch hier. Dann halten sie hier diese Produkte und kaufen und konsumieren quasi ihre eigenen Firmenanteile, um sich wieder so ein Cashback zu geben oder wie man es auch immer nennen möchte. Ja, das mache ich dann zum Beispiel auch so mit nachhaltigen Projekten manchmal, die ich einfach geil finde. Irgendwie Tomra Systems habe ich schon öfters mal genannt, die einfach so Tieranlagen bauen oder die ganzen Pfandsammelsysteme in Edeka und weiß ich was, in allen Märkten, die es da gibt. Das finde ich immer ganz nice auf jeden Fall. Und ja, das ist, glaube ich, so ja vielleicht die neuere Herangehensweise, die viele jetzt nutzen und da irgendwie sich beteiligen können. Aber natürlich, Dividenden zu bekommen, ist immer auch ganz nice, wenn man dann sieht, okay, damit kann ich mein Fitnessstudio finanzieren, damit meine Wohnung und sowas. Ich glaube, das ist immer so ein Ansporn für viele, dann irgendwie das auch zu teilen oder ja, das pusht auch, glaube ich, ganz gut.
Ich glaube, du hattest vor einigen Wochen, hattest du kurzes Content auch darüber geschrieben, irgendwie inwiefern, dass jeder will eine Tesla-Aktie kaufen. Ja. Aber keine Cola-Aktie, obwohl man Cola ja tagtäglich quasi verbraucht. Ja. Ne?
Also das wirklich, ja. Also klar, Tesla ist jetzt so mega hoch und gehypt und mehr wert als weiß ich was, welche ganze Branchen, wenn man das vergleichen würde. Aber ich glaube, die wenigsten fahren halt einen Tesla oder können sich leisten. Der kostet ja 1-2 Euro. Wobei ich da auch so ein Fanboy in meinem Freundeskreis habe, der so der größte Fan davon ist und der hat wirklich crazy Stories gemacht. Ich glaube, der hat so 15.000 damals noch relativ niedrig in Tesla investiert und das ist über 100.000 wert. Auf keinen Fall nachmachen, so eine crazy Aktion, aber für ihn ist es halt so der Messias und er glaubt daran, aber sowas ist halt brandgefährlich irgendwie.
Ja, das ist halt einfach bei Tesla, gerade bei Tesla ist halt einfach so unglaublich viel Zukunft, so unglaublich viel Vision halt noch drin. Aber was ich zum Beispiel auch dazu sagen muss, ist, ich bin so rückwirkend fast schon ein bisschen, dass ich mich so ein bisschen ärgere, weil ich habe früher natürlich super viel auf ETFs gesetzt. Also ich habe, meine Probleme sind ähnlich über die, vielleicht auch 5% in Einzelaktien, ja. Und ich denke mir halt so, auch damals war ich ja auch schon so im ganzen Startup-Umfeld unterwegs und dann denke ich mir halt auch irgendwie so, okay, ich habe damals jeden Tag Google genutzt, ich habe damals jeden Tag Facebook genutzt, ich habe damals jeden Tag Instagram genutzt und jeden Tag WhatsApp genutzt und ich wusste, hey, ich werde jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, irgendwie in 5 Jahren mal wieder ein Fakt senden oder anfangen, SMS zu schreiben. Und es ist klar, dass es halt groß wird. Aber auf der anderen Seite ist dann auch die Frage, okay, ne, dann wie ist jetzt die Bewertung und so weiter, aber wenn du dir jetzt mal anguckst, wie sind die großen Technologieplayer in den letzten 5 Jahren gelaufen, dann hast du da schon unfassbare Renditen gemacht, ne? Und da hätte wenn ich noch mal die Zeit jetzt gehabt hätte, mir noch mal wirklich 3, 4, 5 Tage da wirklich tief drüber Gedanken zu machen vor ein paar Jahren, dann macht es vielleicht auch wirklich Sinn, da ab und zu mal so ein bisschen auch zumindest so kleine Sachen zu platzieren. Ich sage ja immer so, man muss einfach auch so investieren, dass man irgendwie sich damit gut identifizieren kann. Kann man nicht falsch machen, kann man nichts falsch machen. ja, so ein bisschen, also ein bisschen Juice im Portfolio drin ist, kannst du natürlich auch nicht schaden. Ne? Aber Tesla wäre mir jetzt auch schon wieder viel zu heiß, würde
ich sagen. Ja, ja, also ich bin da jetzt, glaube ich, auf 200-300% im Plus oder sowas, was ganz nice ist, aber jetzt würde ich da auch nicht mehr einsteigen irgendwie. Aber das ist vielleicht eine Frage an euch, die ich jetzt habe. Ich habe jetzt immer mehr diesen Alpha-Teil, gerade in Aktien habe ich mich entschieden, einmal Brancheninnovationen zu kaufen und einmal geopolitische Veränderungen zu handeln. Die geopolitischen so ein bisschen über ETFs und diese Innovationen ein bisschen über ETFs. Macht ihr das? Und die erste Frage. Und die zweite wäre dann, welche Branchen oder geopolitischen Veränderungen seht ihr vielleicht, die man nutzen kann? Vielleicht kann ich da noch was mitnehmen. Oder eine neue Idee, ein Market, ein Golden Nugget.
Also ich fange mal an. Also ich glaube tatsächlich, so dass das nächste große Ding jetzt persönlich so im Bereich Life Science ist. Also in dem Bereich. Du hast jetzt halt eine große Internetwelle natürlich und das ist jetzt natürlich viel auf Plattformen, was jetzt super, ja, super gelaufen ist, aber das ist halt irgendwann auch dann irgendwann begrenzt. Und ich glaube, dass du jetzt so im gesamten Bereich Pharma oder Biotech, dass da wirklich noch so, da ist noch so ein richtiger Hebel drin, dass wenn da irgendwann so richtige Innovationen mal durchkommen, dass da richtig, richtig was passieren kann, gerade wenn es dann mal so um die, man merkt das ja jetzt schon, ne? Man merkt das jetzt schon mit dem ganzen CBD-Thema, Psychedelics, die jetzt kommen, da wird ganz viel kommen noch, da wird ganz, ganz viel kommen noch. Und ja, ich hatte halt den Blockchain-Bereich ein bisschen stärker eingeschätzt, als sich im Endeffekt entwickelt hat, ne? Ja. Das ist jetzt ja auch nicht so super neu und eigentlich sagt man ja immer so Innovationen, die entwickeln sich in schnelleren Zyklen. Ne? Da erwartet man eigentlich, okay, Internet hat 10, 15 Jahre gedauert. Dann denkst du, okay, so ein neues Thema, das geht noch schneller rein, ne? Wenn du die vergangenen ganzen Zyklen anguckst. So Blockchain, I don't know. Ne? Muss man schauen, aber deswegen, ich bin da auf Life Science, Biotech. Das ist so, was ich so sehe. Raphael, wie sieht es bei dir aus?
Ja, also bei mir, also ich bin ziemlicher Fan von diesem ganzen Energiewandel, dass man sich auf nachhaltigere Quellen geht, um Energie zu bekommen, ob das jetzt Wasserstoff ist oder auch Windenergie. Also Solarenergie bin ich ein bisschen skeptisch, weil das einfach super ineffizient ist als Produkt, obwohl das jetzt immer billiger wird zu produzieren und zu installieren. Ist die Solarenergie, also da bekommt man ja nur 20-25% raus aus der potenziellen Energieschöpfung. Deswegen bin ich immer ein bisschen so skeptisch. Aber nichtsdestotrotz noch immer besser als jetzt nur rein Öl oder Gas. Das ist bei mir ein Faktor. Und was ich super spannend finde, und das kam erst durch einen Podcast, den wir früher dieses Jahr aufgenommen haben, ist die ganze Sache der Batterietechnologie. Batterie für so E-Mobility, ne? Sprich für elektrische Autos, für Scooters und so weiter. Damit hatte ich mich noch nie so richtig auseinandergesetzt und ja, seit unserem Podcast ein bisschen mehr. Den werde ich jetzt wahrscheinlich jetzt irgendwann kaufen. Ich finde das persönlich einfach super cooles Sektor und möchte das dann auch ein bisschen fördern. Das ist so meine. So nice. Genau. Und dann, was wir dann klar auch sehen, ist, dass so eine Thematik wie E-Sports oder auch Alternative Foods, so wie ein Beyond Meat, dass das auch immer sehr, sehr stark am Wachsen ist. Ja. Ich glaube, da muss man sich einfach, so, ich investiere gerne in Sachen, wo ich wirklich einen konkreten Bezug dazu habe. Ich bin jetzt leider nicht so ein Gamer, das heißt, E-Sport ist für mich noch ein bisschen abstrakt, aber sehe das trotzdem auch als super spannendes Sektor an. Ne?
Safe auf jeden Fall. Also, wenn man vor 10 Jahren wahrscheinlich gesagt hätte, oder mit 18 habe ich so viel CS gezockt, und wenn ich meinen Eltern gesagt habe, ich wäre E-Sportler und mache damit Millionen als ersten Preis, da hätten meine Eltern sich wahrscheinlich angeguckt und gesagt: Ja, mach mal deinen Abschluss erstmal und Studium. Ich meine, das war eh schon so, aber ich glaube, heutzutage sieht es nicht ganz krass anders aus, aber ich glaube, weil man schon gesehen hat, es ist möglich, kann man da doch diesen Berufsweg einschlagen. Und so ist es wahrscheinlich mit neuen Branchen auch so. Das wird halt die Vorreiter geben, die dann dort. Wenn man damit dabei ist, natürlich auf jeden Fall sehr nice, auf jeden Fall.
Aber wir sehen das auch von unseren Nutzern, einen krassen Shift wirklich von dem klassischen Weltportfolio, ne, wie wir alle es kennen, zu einem Weltportfolio, aber mit einem so Satellite-Ansatz, wo man dann ein, zwei Themen wirklich konkret unterstützen möchte und dann auch klar ein bisschen eine Wette macht, dass man sich sagt, okay, wenn diesen Themen durch die Decke geht, dann habe ich auch eine bessere Rendite als jetzt nur mit einem MSCI World oder einem Emerging Markets.
Ja, das versuche ich zum Beispiel jetzt gerade, wenn man das nicht mehr Branchen sieht, sondern das Geopolitische, weil ich zum Beispiel sehe, oder was wird wahrscheinlich so sein, dass China wird die Weltmacht Nummer 1 sein im wahren Wirtschaftssystem oder hat wahrscheinlich auch schon eine größere Hebelmacht als die USA. Da gibt es ja gerade diesen riesen Handelskampf. Da sehe ich halt China extrem stark. Deswegen versuche ich auch den Bereich nochmal mit so einem einzelnen China-ETF das Ganze abzudecken. USA wird jetzt nicht untergehen, aber da habe ich mich zum Beispiel auf den Nasdaq so ein bisschen eingeschossen, halt diese großen Tech-Unternehmen, die so die Spitze des Eisberges sind und halt noch schneller wachsen werden und viele unten wahrscheinlich wegfallen. Und was ich gerade so ein bisschen neu habe, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, ist gerade so einerseits Indien, die werden ja brutal nachziehen und aufholen. Die sind vielleicht nicht so die krasse Vision wie China und nicht so strukturiert, aber allein von der Masse her werden die wahrscheinlich sehr viel reißen können. Und was wahrscheinlich noch extrem viel Nachholpotenzial hat, immer mehr im Schirm, habe ich gerade Indonesien, weil ich da jetzt auch ein paar Mal war und die sind ja auch einer der, das ist das größte muslimische Land der Welt, was man erstmal nicht mehr so auf dem Schirm hat. Aber auch da sehe ich so krasse Entwicklungen, die, ich habe mir das mal angeguckt, von 2001 bis 2020 sind ja eigentlich die ganzen ETFs sehr parallel gelaufen. Deswegen habe ich jetzt noch ein bisschen gezögert, da rein zu investieren. Aber wie seht ihr das so? Könnte man da vielleicht schon jetzt so ein bisschen einsteigen und dann sieht man in den nächsten 10, 15 Jahren, könnte das da gut mal nach oben ziehen und die, man kann das da ein bisschen so dranhängen in den Windschatten. Ich sehe halt China so als brutales Zugpferd, gerade mit der neuen Seidenstraße. Vielleicht bin ich da gerade so ein bisschen biased, weil ich dann so viele Dokumentationen gesehen habe, dann im asiatischen Handelsabkommen, in dem Raum. Und ja, man sieht sie auch, wie die Krise handeln, so da, Diktatur. Die machen einfach, was sie wollen. Die haben ihre Vision. Und immer Leute, Menschen, Firmen, Unternehmen, Länder, die eine Vision haben oder ein klares Ziel, sind meistens denen, die es nicht haben, ein bisschen voraus. Das sehe ich so bei Europa zum Beispiel, da sehe ich jetzt keine krasse Vision. Wir sind so mit uns selbst beschäftigt, was Brexit angeht, was Flüchtlingspolitik angeht und sowas. Die Probleme müssen wir erstmal selbst für uns lösen und dann gucken, wie kriegen wir einen gemeinsamen Nenner irgendwie wieder hin. Die USA strugglen auch so ein bisschen mit sich selbst und so die Einzigen, die sagen, okay, we go for the win, ist so ein bisschen irgendwie der asiatische Raum oder speziell China, finde ich irgendwie. Und dann so ein Frontier-ETF könnte ganz cool sein, wenn China die so mit upliftet.
Ja, das war ein super spannender Punkt, weil das war genau die Frage, die ich jetzt eigentlich stellen wollte.
Ja.
Ich bin persönlich ein großer Europa-Fan. Aus irgendeinem Grund, ich verstehe das auch manchmal nicht ganz. Das heißt, ich investiere auch gern in Europa. Auch einfach, weil ich möchte trotzdem europäische Unternehmen unterstützen und so weiter. Aber ich sehe auch immer, dass der Unterschied zwischen Europa und US ist immer am Wachsen und dann jetzt kommt Asien. Ich habe Angst, dass Europa in 5 oder 10 Jahren drittrangig ist. Ne? Dass man sich sagt, US, Asien und dann irgendwann vielleicht ein bisschen Europa.
Ja.
Ich auch. Ich hab die gleiche Sorge. Ne? Wir haben ja auch schon öfters mal darüber gesprochen gehabt. Also. Ja. Das Problem ist einfach, ich meine, USA hast du ja den Vorteil, du hast enorm viel Kapital, enorm viel Geld, enorm gute Attitude gegenüber Risiken. Da wird halt einfach aktiv investiert, in Unternehmen aufgebaut, extrem viel Kapital, extrem viel Risikoverständnis, was natürlich ein Riesenvorteil ist. Und China, wie du gesagt hast, ne, da ist einfach Dynamik drin, da ist extrem viel los. Passiert extrem viel und in Europa ist ein bisschen die Frage, wo ist der Sweet Spot noch? Ne? Die Technologie hast du verpasst einigermaßen, dann hast du natürlich eine starke Thematik mit Automobil, eine starke Thematik mit Mittelstand, aber du siehst halt einfach heutzutage, dass sich die Märkte immer mehr in so Winner-Takes-It-All-Märkte halt...
Ja, also Global Player halt, die dann alles nehmen, ne?
Exakt. Und da ist halt dann die Frage, wie nachhaltig ist dann so ein Mittelstand langfristig, wenn du siehst, dass du eigentlich in den ganzen Kategorien einfach immer Winner takes it all und globale Player hast, die sich entwickeln. Ne?
Ja. Das ist super spannend. Ja. Also da denke ich mir, das sage ich immer so als Joke, man müsste eigentlich Chinesisch lernen. Und ich glaube, wenn ich perfekt Mandarin sprechen würde, würde ich, glaube ich, meinen ganzen Financial Content nur auf Mandarin und Chinesisch machen. Und wahrscheinlich, wenn dann so ein weißer Junge aus Europa auf einmal perfekt Chinesisch sprechen würde und so krasse Videos machen würde, ich glaube, das würde geisteskrank wahrscheinlich abgehen irgendwie. Das wäre richtig lustig, glaube ich. Also ist irgendwann nochmal der Plan, wenn da irgendjemand da draußen ist, der wieder zuhört, kann sich gerne mal melden. Wir können da was Lustiges machen, oder? Also das sehe ich so, keine Ahnung.
Witzige Story dazu, als ich ins Gymnasium gekommen bin, also mit 12 Jahren, mein Vater, der meinte auch, ja, du musst Chinesisch können, sonst wird aus dir gar nichts, ne?
Ja.
Gut, mein Gymnasium hat kein Chinesisch angeboten, aber sie haben Japanisch angeboten. Dann meinte mein Vater, gut, dann machst du Japanisch, da kostet das Gleiche. Ich bin einmal hingegangen, da haben die mir erklärt, da gäbe es 3 verschiedene Alphabeten und dann war ich schon weg.
Ciao, Kakao, ich bin raus.
Genau, lass mal wieder Fußball spielen gehen mit den Kumpels draußen. Und dann hatte ich immer ein bisschen die faule Ausrede, ja gut, die können ja alle Englisch und die werden Englisch lernen. Mhm. Und als ich dann bei der Bank war, hatte ich tatsächlich japanische und chinesische Kunden. Und Nein. Das war alles anders, ne? Also oft konnten die gar kein Englisch. Oft war es so, dass die Chef, die konnten es nicht. Und dann hatten die so einen Praktikant oder einen sehr Junioren, der irgendwie Englisch konnte, weil der ein Auslandssemester irgendwo in England studiert hatte. Ne?
Okay, das hat
die Austausche manchmal sehr, sehr witzig gemacht, weil man sich einfach nicht verstanden hat. Wirklich dann mit den Händen anfangen zu sprechen.
Ja, und dann wahrscheinlich Transaktionen abgewickelt haben oder weiß ich was, die weit von weiß ich was jedem Menschen überstoppen werden. Das denke ich mir immer wieder so, okay, ist brutal schwierig, aber wenn, das wäre halt so ein Benefit-Asset, selbst wenn da so krasse Übersetzungsdinger kommen, wenn du mit denen face-to-face sprechen kannst, in deren Sprache, ich glaube, die sind erstmal so geflasht und ist ja immer so, wenn man irgendwo hingeht ins Land und du sprichst die Sprache oder 2 Wörter, dann ist es so mal die erste Hürde genommen irgendwie. Also das wäre wahrscheinlich nochmal so ein Ding, was ich mir aufschreiben muss irgendwie.
Aber bevor ich anfangen will mit Chinesisch, würde ich mir vorher noch anfangen mit Programmieren. Ich glaube, das wird auch noch einen richtig großen Erfolg in den nächsten Jahren. Ich glaube, da müssen wir auch, glaube ich, so in Europa ein bisschen aufpassen, dass wir da nicht den Zug führen, weil du siehst hier halt auch, ne, jedes Unternehmen sucht einen Entwickler. Ja, jedes Unternehmen sucht einen Entwickler und du findest einfach nichts. Und, ja, und da müssen wir, glaube ich, anfangen, unsere Leute, auch unsere Jugend, müssen wir da früh an solche Themen ranbringen.
Ja,
weil,
definitiv, ja.
Es ist auch keine Lösung, dass du dann nachher irgendwie nur noch outsourcen kannst und ja, also das ist auch schon ein Problem. Ne?
Das ist ja die Gefahr, ne? Das ist ja die Gefahr, dass man so abhängig vom Outsourcing wird, sei es auf einer Developer-Seite, aber auch auf einer Produktionskette, dass man zumindest also europäischen Länder, ja, irgendwann wachen wir auf und dann sind wir gar nicht mehr wettbewerbsfähig, ne, in Europa.
Naja, klar, das ist ja immer die Gefahr. Wir haben noch ungefähr 5 Minuten, dann müsste ich mich leider verabschieden.
Vielleicht genau,
das noch so eine Last Question.
Also, du hattest ja vorhin kurz erwähnt, du möchtest gerne deinen Blog auf Chinesisch machen, wenn du die Sprache könntest. Weißt du, vielleicht kurz dann zu deinem Blog, zu deinem YouTube-Kanal, auch eben, du bist auch sehr aktiv auf Instagram. Kannst du uns da ein bisschen verraten, was da jetzt genauso deine Pläne sind oder was so den nächsten 6 Monaten da ein bisschen bevorsteht?
Also für die Zuschauer ist meine Vision erstmal, ja, Finanzen zum Tool zu machen, womit sie ihre Träume und Ziele erwünschen können. Und das sozusagen als diesen modernen Bankschalter, wo man sagt, man geht nicht mehr zur Bank klassisch in einem Offline-Bereich, sondern man kommt auf die Entity Talabox und bekommt dort sozusagen das Paket von wahrscheinlich Einsteiger-Do-it-yourself-Investoren, aber irgendwann natürlich auch jemand sagt, okay, der möchte Fordura-Style einfach nur im Internet bestellen, auf ein paar Einstellungen klicken und bekommt dann was, bis hin zum Sagen, okay, ich möchte hier eine Beratung wie beim Sterne-Restaurant, ich bin gegen das allergisch, also ich möchte nachhaltig investieren, dass er sozusagen die ganze Palette da bekommt. Das ist so die langfristige Vision-Mission und das möchte ich in 2021 dann so den ersten Stepstone, Milestone machen, mit, dass ich als Persona rausgehe und die Brand zu stärken, natürlich das Gesicht dann immer nochmal sowas transportiert, gerade bei Finanzen, so die Arzt Kittel-Technik sozusagen, dass man Vertrauen und Trust aufbaut, dass sie sagen, okay, das Produkt, das Rezept nehme ich, das hat Nebenwirkungen, aber ich traue dem jungen Mann mal, dass das mich gesund macht oder finanziell unabhängig, also jetzt nicht quick rich. Ja, das ist so ein bisschen die, wo ich hin möchte und das mit halt verschiedenen Formaten, gerade jetzt so mit organisch stark wachsenden Plattformen wie TikTok, wo ihr unterwegs seid, weil ich da viel sehe. Im B2B-Bereich natürlich LinkedIn, also mit dem organischen und dann natürlich aber auch Paid, mal gucken, was dann dort geht, wenn ein sauberes Tracking-System steht. Dann ein neues Format möchte ich auch starten, in Richtung White Money würde ich das nennen. So, wie investierst du eigentlich? Also so ein bisschen, was ihr da vorhabt, mit einem Rahmenkonstrukt, was relativ leicht umzusetzen ist. Einen weiteren Podcast mit einem Redakteur, dann auch vom Einzelunternehmen zur GmbH. Also es wird definitiv nicht langweilig 2021 und da will ich Vollgas geben. Und ich denke mal, ihr auch. Und da wird man wahrscheinlich gemeinsam wachsen und in 3-4 Jahren hoffentlich zurückblicken und denken, ja, crazy, hier haben wir mal kurz so einen Call gemacht.
Dann sehen wir uns in 3 Jahren in Bali wahrscheinlich.
Ja, oder so, ja. Safe.
Ja, ich hab noch eine letzte Frage. Basti, kannst du mal so zum Abschluss vielleicht so aus deinen Jahren nun im Social Media Business, ja, ein bisschen erzählen? Was waren so die lustigsten Anfragen, die du so über die Jahre bekommen hast, per YouTube, Instagram, oder was war das, was du am meisten schmunzeln, wie deine Nachrichten geguckt hast? Hast du ein paar
Also tatsächlich so, obwohl ich mich ja kaum mit Gesicht gezeigt habe, ich glaube, dann habe ich einmal irgendwie so Gesicht gezeigt und dann so, you are a snack, also du bist ein Snack, irgendwie ein Cookie und zum Anbeißen, das fand ich sehr lustig. Dann habe ich so kurz mit der geschrieben, also dass man tatsächlich darüber, ich habe dann mal gesagt, ey, vergiss irgendwie Tinder und Co., mach einfach ein Social-Media-Profil und quatsch ein bisschen, dann lernst du jemanden kennen. Das war sehr lustig, gerade vor kurzem hat mir jemand geschrieben, weil ich da auch wieder im Livestream war, irgendwie, ja, zeig dein Gesicht doch offen, super nice, wie du aussiehst, irgendwie, ich bin nicht schwul, ich bin verheiratet, aber ja, mach doch mal. Das vielleicht so ein bisschen die Richtung und immer wieder selbst darüber erstaunt über den Big Brother Effekt, also umso mehr man von sich persönlich zeigt, umso mehr feiern die Leute das ab, irgendwie so nach dem Motto, ja, was ist deine Hosengröße ungefähr, so gefragt wirst, das ist immer so interessant, so, also dass so belanglose Dinge der Point of Interest sind und gerade das die Leute doch interessiert und auch ja so ein Erfolgsrezept bei vielen erfolgreichen Influencern, Social Media Experten ist, dass man halt so sein Leben teilt und die Leute gefühlt einen kennen, obwohl sie ihn persönlich ja oder mich ja gar nicht kennen oder andere. Das ist, glaube ich, so das Interessanteste, was ich für mich festgestellt habe.
Ja, aber es ist spannend, dass du es sagst, weil das ist auch das Gefühl, was du so ein bisschen auch von den Plattformen so gefühlt siehst. Ne? Wenn du dir anguckst, du hast halt auf Instagram so früh hast du immer gesehen, ja, alles sehr gestellt, alles sehr, sehr perfekt, ne? Filter, alles sehr perfekt. Und jetzt, wo sich es auch hinentwickelt, so Richtung TikTok, so einfach mal machen, nichts peinlich sein, einfach, das ist. Ist irgendwie ein anderes, man merkt man schon, dass es da mehr in die Richtung geht, ne? Was ja auch grundsätzlich eigentlich erstmal sympathisch ist, dass es halt irgendwie authentischer wird und weg von irgendwie, ich mache 8000 Bilder, eins lade ich hoch und ziehe Filter drüber, irgendwie ist es ja auch eine interessante Entwicklung, ne?
Definitiv, also ist immer das Beste, wie Gary gesagt, irgendwie dokumentieren statt produzieren irgendwie und dann halt die Relevanz für die jeweilige Plattform finden und dann ist das eigentlich schon das Erfolgsrezept, glaube ich, für viele.
Ja, und ich meine, wir sehen es ja bei uns in der App ja auch, ne? Die Leute interessiert es einfach, was andere Leute machen. Ne? Die interessiert einfach die Geschichte dahinter, die interessiert natürlich konkret, okay, was wird mir empfohlen, aber auch konkret, wie machen es denn andere Leute? Wie machen es die Leute, die es empfehlen? Weil man kann immer viel erzählen und viel empfehlen. Die Frage ist halt, ne, auch was machen die Leute eigentlich selber? Und das merken wir auch extrem neat. Und ich kann es auch verstehen. Ne? Ich würde es. Ja. In diesem Sinne.
Ich danke euch. War sehr spannend und lustig wieder. Unterhaltsam mit euch. Auf ein baldiges Wiedersehen.
Auf ein baldiges Wiedersehen, Basti. Hat Spaß gemacht. Und ja, bleibt gesund und bis bald, ne?
Ebenso.
Mach's gut. Danke, ciao.
Ja, wie immer, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wir hoffen, euch hat dieser ja ein bisschen besondere Folge trotzdem gut gefallen und weitergeholfen. Wir sehen es nämlich als sehr wichtig, dass man ein bisschen was mit auf den Weg gibt von Finanzexperten, wie die ihr Geld anlegen kann. Und man kann immer schauen, ob man das dann auch auf sein eigener Portfolio, Strategie anwenden kann. In 2 Wochen kommt unsere Weihnachts-Extra-Edition raus. Und da sprechen wir mit der deutschen Börse. Das wird also sehr spannend. Bis dahin wünschen wir euch noch viel Spaß auf den Märkten. Normal ist es auch vor Weihnachten noch relativ interessant. Aber am allerwichtigsten euch und euren Lieben eine gute Gesundheit. Passt auf euch auf und bis in 2 Wochen. Ciao.